ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Das RAW-Gelände ist aus dem Berliner Stadtbild kaum wegzudenken. Alte Industriehallen, Sporthallen, Ateliers, Clubs und Märkte. Und das direkt in Friedrichshain. Sowohl Berlinerinnen und Berliner als auch Touristen lieben das Gelände und seine Freiräume. Seit Jahren aber wird um die Zukunft dieses Areals als Kulturstandort gebankt und gestritten. Die Eigentümerin, die Kurt Immobiliengruppe, will das Gebiet bebauen. Der Senat und der Bezirk wollen das RAW-Gelände als Kulturstandort behalten. Nach langem Hin und Her gibt es jetzt aber eine Einigung, sagt Finn Dresler aus der Landespolitikredaktion.
Was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist ein befristeter Mietvertrag für einen Teil des RAW-Geländes, nämlich genauer gesagt das soziokulturelle L. Das sind vor allem eben diese bekannten Clubs und Bars wie zum Beispiel das Cassiopeia. Und dieser befristete Mietvertrag, der gilt jetzt für 2 Jahre. Da mietet der Bezirk bei der Kurt-Gruppe eben diese Fläche an und zahlt dafür 1 Million Euro pro Jahr. Optional kann der Mietvertrag auch noch ein drittes Jahr verlängert werden. Und in dieser Zeit soll dann das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden. Und das soll dann auch die Zukunft des RAW-Geländes und der Clubs dort langfristig klären.
2 oder vielleicht 3 Jahre können also Clubs und Kultur- und Sportstätten weiter betrieben werden. Allerdings gibt es noch einige Fallstricke in der jetzigen Einigung.
Kurzfristig muss erstmal die Bezirksverordnetenversammlung aus Friedrichshain-Kreuzberg zustimmen. Die gibt ja jetzt eine ganze Menge Geld für diesen Mietvertrag. Und auch der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses muss noch sein Go geben. Und die zweite Sache ist die Frage, ob langfristig dieser Plan überhaupt umsetzbar ist. Dort sollen 300 Wohnungen entstehen, dazu Gewerbeflächen und eben trotzdem weiterhin die Clubs bestehen. Und die machen natürlich eine ganze Menge Lärm. Und da ist die Frage, kann das überhaupt gut gehen? Da werden Schallschutzgutachten noch erwartet. Und die werden dann sagen, klappt das überhaupt so, wie man sich das jetzt gerade vorstellt?
Es gibt eine Einigung im Falle des RAW-Geländes in Berlin-Friedrichshain. Informationen waren das von rbb24 Landespolitik-Reporter Finn Dresler. 9.000 Polizisten sollen in Brandenburg laut Koalitionsvertrag bis 2029 im Einsatz sein. Nach aktuellen Angaben aus dem Innenministerium sind es momentan knapp 8.400. Das gesetzte Ziel scheint also machbar, allerdings es fehlt häufig an ausreichend geeigneten Kandidaten. Aufmerksam wird deswegen ein Pilotprojekt an der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin verfolgt. Dort sind nämlich seit April 5 sogenannte Polizeiassistenten angestellt. Sabine Löbrig mit Einzelheiten dazu.
Gerade hat Chantal Fahnert eine Anzeige wegen Online-Betrugs aufgenommen. Jetzt geht bereits wieder die Türklingel. Die junge Frau in Jeans und T-Shirt ist eine von 5 Polizeiassistenten in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin und diese Woche im Wach- und Wechseldienst eingesetzt, am sogenannten Empfangstresen.
Da machen wir die Anzeigenaufnahme, Bürgerkontakt haben wir da täglich. Und oben bei der Kriminalpolizei machen wir die normale Sachbearbeitung. Und wenn wir Präsenzdienst haben, dann fahren wir auch mit den Kriminalbeamten auch mit raus.
Eine abwechslungsreiche Arbeit, findet Chantal, die vorher in der Kfz-Zulassungsstelle in Berlin tätig war. Ähnlich sieht es auch die 32-jährige Laura Schmidt. Sie bringt Berufserfahrung als Sachbearbeiterin am Sozialgericht und in der Staatsanwaltschaft mit.
Also man ist wirklich die erste Anlaufstelle und das finde ich wahnsinnig interessant. Und gleichzeitig kann man dann hier hoch in die Kriminalpolizei und sieht, was dann mit den Anzeigen, die wir aufgenommen haben, passiert. Also dieses Abwechslungsreiche ist wirklich wahnsinnig faszinierend und aufregend, ja.
Weil der Wach- und Wechseldienst von den Polizeiassistenten im Zwei-Schichtendienst gemacht wird, stehen jetzt mehr Polizeivollzugsbeamte für andere Aufgaben zur Verfügung, sagt der Leiter der Inspektion Erik Herrmann.
Gerade die Präsenz auf der Straße, also mehr Polizeipräsenz auch in der Fläche, ist ja auch ein Ziel unserer Regierung, aber ich empfinde es auch selber als sehr positiv, weil das stärkt das Sicherheitsgefühl.
Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise in der Verwaltung, in der IT oder der Rechtspflege. Vom Innenministerium heißt es jetzt, das Projekt werde auf die anderen Polizeidirektionen im Land ausgedehnt, auch mit jeweils 5 Polizeiassistenten. Kritisch sieht das allerdings die Gewerkschaft der Polizei Brandenburg, der stellvertretende Vorsitzende Matthias Ziolkowski.
Im Projektstatus passiert sowas ja, dass man diejenigen, die man einstellt, dann auch einsetzt, um wirklich Praxiserfahrung zu sammeln. Was wir ein Stück weit kritisch sehen, ist nunmehr vor dem Auswerten, das schon auf andere Polizeidirektionen auszuweiten.
Doch egal, wie eine abschließende Bewertung ausfällt, in Neuruppin werden die Polizeiassistenten auf jeden Fall bleiben, betont Inspektionsleiter Erik Herrmann.
Wir werden das hier bei uns auch fortsetzen. Das wissen die Kollegen, sind dauerhaft eingestellt und sie werden uns dauerhaft unterstützen.
Klingt ganz zufrieden, der Inspektionsmeister. Ein Beitrag von Sabine Lübrig war das. Gut 7 Monate ist der große Stromausfall im Südwesten Berlins jetzt her. Nach einem Anschlag hatten zehntausende Menschen kein Licht, keinen Mobilfunkempfang, konnten nicht mal Notrufe absetzen. Geschäfte blieben geschlossen. Seitdem hat der Senat schon mehrfach Konzepte vorgestellt, wie der Katastrophenschutz verbessert und kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Heute waren nochmal 2 Resilienzkonzepte Thema im Senat. 1 für den Mobilfunk und 1 für die Wirtschaft. RBB24-Landespolitik-Reporterin Sabine Müller stellt sie uns vor.
Der Senat hatte sich mit 4 großen Mobilfunkbetreibern zusammengesetzt. Telekom, Telefonica, 1&1, Vodafone. SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sagt, die haben zugesagt, mehr zu tun als bisher, um die Mobilfunkversorgung auch in Notfällen aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel mit ihren Masten Konkurrenzbetreibern aushelfen, wenn deren Kapazitäten ausfallen.
Das heißt aber zum Beispiel auch, dass man sich überlegen kann, dass man temporär eben datenintensive Dienste etwas reduziert, damit die Notfallversorgung besser funktioniert.
Geprüft werden soll auch, wo zusätzliche Mobilfunkmasten oder Antennen nötig sein könnten. Wo der Fokus liegt, macht Giffey dabei sehr deutlich, auf den sogenannten Katastrophenschutzleuchttürmen. Das sind Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger im Notfall, etwa Bezirksrathäuser. Hier soll sichergestellt sein, dass es in diesen Gegenden genug Mobilfunkmasten gibt, die gut geschützt und auch über Notstromaggregate abgesichert sind. Giffey betonte, was die Mobilfunkbetreiber tun wollten, passiere auf freiwilliger Basis.
Wir haben auf Landesebene keine rechtlichen Möglichkeiten, um Vorgaben zu machen, weil das alles Bundes- und Europarecht ist.
Von der Bundesregierung erwartet der schwarz-rote Senat härtere Vorgaben für die Betreiber. Neben dem Resilienzkonzept für den Mobilfunk stellte die Senatorin auch 1 für die Berliner Wirtschaft vor. Das ist allerdings nicht mehr als eine Auflistung von Anlaufstellen und Senatsprogrammen, die Firmen in Anspruch nehmen können, um bessere Krisenvorsorge zu betreiben. Sich zum Beispiel mit autarker Solarversorgung auszustatten oder Notfallpläne zu erstellen. IHK-Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner. Trotzdem zufrieden, es sei gut, dass der Wust an Informationen jetzt mal gebündelt sei.
Das ist natürlich der erste wichtige Schritt. Die nächsten müssen folgen, das ist ganz klar.
Am Ende könnte auch die Erkenntnis stehen, dass es noch mehr Unterstützungsprogramme brauche, so Schreiner. Das Fazit von Wirtschaftssenatorin Giffey, der Senat habe nach dem Stromanschlag versprochen, aus den Ereignissen zu lernen. Dieses Versprechen habe er gehalten, jetzt liege das Gesamtpaket der Maßnahmen vor.
Informationen von rbb24-Landespolitik-Reporterin Sabine Müller. Der Zug der Liebe findet dieses Jahr nicht statt, ist abgesagt worden nach dem Anschlag auf den CSD vor gut 2 Wochen. Unter anderem, weil behördliche Sicherheitsauflagen nicht umgesetzt werden konnten und außerdem der Zeitpunkt zum Feiern nicht der passende sei, wie es von den Veranstaltern hieß. Die Schwesternveranstaltung Rave the Planet aber findet statt. Schon jetzt am Samstag ziehen tausende Feiernde über die Straße des 17. Junis, um für Frieden, Menschlichkeit und Vielfalt tanzend zu demonstrieren. Das Motto Imagine Love. Unsere RBB-Kulturreporterin Jule Lippig war heute bei der Pressekonferenz dabei.
Laute Bässe, tanzende Menschen und mehr als 300 internationale DJs und Live-Acts. Zum 5. Mal zieht der Rave the Planet am Samstag durch Berlin. Ab 14 Uhr werden hunderttausende Techno-Fans zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor erwartet. Das Motto in diesem Jahr: Imagine Love. DJ und Geschäftsführer Dr. Motte sagt dazu:
Für ein gutes Miteinander auf diesem Planeten, mit Hilfe von dem Transportmittel, elektronische Tanzmusik und dem Tanzen gemeinsam. Wir brauchen mehr Gedanken der Liebe und mehr ein Miteinander im Guten.
Rave the Planet versteht sich als eine kulturpolitische Demonstration. Gefordert werden unter anderem ein gesetzlicher Feiertag der elektronischen Musikkultur und der Stopp des Weiterbaus der Stadtautobahn A100. Von 34 Umzugswegen beschallen verschiedene Kollektive die Parade mit elektronischer Tanzmusik. Float-Managerin und Bookerin Claudia Schneider weiß, was die Teilnehmenden dieses Jahr musikalisch erwartet.
Bounce, Hard Trance, Hard Techno dabei, aber genauso bleiben wir bei Techno House. Wir haben die Legenden dabei, die dann ihre Musik spielen.
Die Parade findet nur 3 Wochen nach dem tödlichen Anschlag am Rande des Berliner CSD statt. Zum Auftakt soll es eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer geben. Dr. Motte.
Uns ist es wichtig, Solidarität zu zeigen. Und ich freue mich sehr darüber, dass der CSD Berlin als auch der Karneval der Kulturen aus Berlin zusammen mit Ellen Dosch, die Projektleiterin ist, eine Rede halten wird zu diesem Thema.
Die Veranstalter betonen, die Sicherheit der Teilnehmenden habe oberste Priorität. Das Sicherheitskonzept sei in Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Einsatzkräften entwickelt worden. Dazu Tim Zeist, Demoleiter und Geschäftsführer.
Wir mussten natürlich nochmal die ein oder andere Frage aufwerfen, sind auch direkt in den Dialog mit den Polizeibehörden getreten, mit der Feuerwehr und haben aufgrund dessen auch nochmal an einigen Stellen entsprechend nachgeschärft.
Um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, setzt die Polizei Berlin auf ein Konzept mit 3 Schutzzonen, erklärt Polizeisprecher Jörn Iffländer.
Wir haben eine enge Schutzzone, in der wir gar nichts zulassen an Verkehr. Wir haben eine erweiterte Schutzzone, in der wir nochmal ganz genau gucken, was können wir hier möglich machen. Und wir haben auch darüber hinaus noch eine Schutzzone eingerichtet, in der wir auch ganz genau kontrollieren, was für Ströme, was für Menschen bewegen sich in diesem Gebiet.
So, Polizeisprecher Jörn Iffländer. Die Techno-Parade Rave the Planet findet am Samstag wie geplant statt. Der Bericht war von Jule Lippig.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Berlin-Westhafen. Im Becken des Moabiter Binnenhafens schwimmt ein kleines Stück Zukunft. Ein gelbes, ca. 5 Meter langes Elektroboot des Forschungsprojektes A-Swarm 2, das die Technische Universität mit Partnern wie der DHL oder der Schiffsbauversuchsanstalt Potsdam betreibt. Der Clou: Die Boote können autonom fahren, einzeln agieren, sich aber auch zu einer großen Einheit zusammenschließen. An Bord des flachen gelben Bootes Carsten Genschonek von der TU Berlin.
Im Allgemeinen sagt man, wir wollen ein großes Schiff haben, auf dem wir natürlich viel Ladung transportieren können. Und das realisieren wir dadurch, dass wir viele Schiffe zusammenkoppeln können. Jetzt ist es aber so, dass wir vor allem in so einer Stadt wie Berlin viele verschiedene Orte anfahren wollen. Und das geht natürlich besser mit kleineren Schiffen, die dann nur zu ihren einzelnen Punkten fahren müssen und nicht ein großes Schiff, was ständig durch die gesamte Stadt fahren soll. Und deswegen haben wir uns überlegt, macht es Sinn, diese Schiffe trennen zu können in kleinere Einheiten.
Die autonomen Boote sollen einmal Pakete transportieren. Noch werden sie ferngesteuert, doch schon bald sollen sie völlig selbstständig ihre Fahrten verrichten. Eine nachhaltige Idee in einer Stadt, die unter dem zunehmenden Lieferverkehr auf der Straße ächzt. Aber auch eine Rückbesinnung auf alte Berliner Traditionen. Denn Berlin kann mit seinen rund 200 Kilometer schiffbarer Wasserwege potenziell Millionen Menschen über das Wasser versorgen.
Wenn wir uns die Historie Berlins angucken, ist sehr, sehr viel tatsächlich aus dem Wasser heraus gemacht worden. Wir haben Ziegelfabriken, die Ziegel in die Stadt reingebracht haben. Wir haben Müllentsorgung, die auch damals schon übers Wasser lief. Und wir haben natürlich auch, wie hier am Westhafen zu sehen, Schrott und sowas, die per Schiff aus der Stadt rauskommen. Aber nach wie vor ist die Wasserstraße relativ ungenutzt, was die Kapazitäten angeht. Wir können natürlich mit den Fahrzeugen selber die Pakete nicht bis zum Endkunden ausliefern, aber zumindest können wir diese klassischen 3,5 Tonner ein bisschen von der Straße holen und die letzte Meile zum Kunden dann selber mit zum Beispiel E-Lastenfahrrädern machen.
Das Forschungsteam steht aber auch vor enormen Herausforderungen. Wie etwa sollen die Batterien der Boote aufgeladen werden? Dazu experimentiert man gerade mit einem Robotiksystem, das über Codes erkennen kann, wo das Aufladekabel hin soll. Doch nicht alles, was als Idee gut klingt, ist am Ende auch praxistauglich, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität Carsten Genschonek aus Erfahrung.
Damit muss man natürlich in so einem Moment dann auch umgehen können. Also dass man da sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie 1-2 Monate im schlimmsten Fall irgendwie an einer Lösung gearbeitet und das funktioniert nicht. Und dann muss man das natürlich versuchen, irgendwie wieder zu lösen. Das ist halt immer eine Lernerfahrung, die man dann hat, ne? Das ist dann, okay, ich weiß, so funktioniert es nicht. Aber das gibt mir natürlich Informationen darüber, wie es besser funktionieren könnte.
Bis zum Ende des nächsten Jahres läuft das Projekt. Bis dahin sind noch viele Fragen zu klären, auch rechtliche, bis die ersten Roboter-Schwarmboote in den Praxisbetrieb gehen könnten.
Zu wissen, dass man selber an so einer Lösung mitarbeitet, die in Zukunft hoffentlich dieses Problem zumindest ein bisschen reduzieren kann, ist schon was, was auch Spaß macht. Also es ist halt nicht nur am Computer sitzen und sich irgendwas überlegen, sondern man ist auch mal hier, macht Testfahrten, überlegt sich was und sieht, wie die Ideen, die man so hat, in die Tat umgesetzt werden und dann hoffentlich auch funktionieren. Das ist schon schön.
Die autonomen Paketboote, nachhaltige Zukunftsmusik direkt aus dem Berliner Westhafen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, auch zum Abonnieren in der ARD Sounds App.
Sie haben Lust auf geheime True Crime Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.